Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, alles gut. Bisschen Herbstdepression möchte ich es nicht nennen, aber...
Nennen wir es Blues. Ja, wenig Licht, viel nass, viel grau. Naja, irgendwas ist ja immer. Aber egal, der nächste Frühjahr kommt. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken in das doch weit vorausgeschrittene Jahr, dann wissen wir, 2024, da kommt man an dem Trendthema KI einfach nicht vorbei. Natürlich auch wir nicht, haben wir ja in vielen, vielen Folgen dieses Podcast schon bewiesen, aber eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz spielen natürlich die Daten und sogenannte Big Data Analysen, also die Auswertung riesiger Datenmassen.
Genau, ja, das sieht man ja auch immer wieder, wenn man sich mal so richtige Praxisbeispiele, wo eben KI schon angewendet wird, anschaut. Da haben wir ja auch schöne Beispiele zum Beispiel mit Microsoft zusammen gezeigt, wo du ja unterwegs warst in verschiedenen Anwenderunternehmen, die eben schon ganz tolle KI-Beispiele haben. Ich denke hier zum Beispiel an Otto, die ja eine eigene Markensprache für sich, für Bonprix entwickelt haben. Oder Böhringer, die Medikamente jetzt viel leichter, viel schneller entwickeln können, weil sie eben so eine Art digitales Reißbrett haben, wo eben auf Basis von KI Moleküle hin und her geschoben werden können und man ganz schnell sieht, passt es nicht. Oder auch beim Thema autonomes Fahren, ne, wenn wir an die smarten Kameras denken, die Bosch nutzt, um sicherer auf den Straßen unterwegs zu sein oder eben auch Siemens mit seinen schlauen Programmierassistenten. Also überall ist der Schlüssel eigentlich viele, viele Daten, die eben auch automatisiert dann zur Verfügung gestellt werden, damit das Ganze läuft.
Genau, und es läuft vor allem im Hintergrund, ohne dass wir groß Einfluss darauf nehmen müssen oder auch nehmen können. Die Anwendungen reagieren vollautomatisch auf sich aber ständig ändernde Bedingungen, indem sie kontinuierlich Daten verarbeiten und immer kommen neue Player dazu, alte gehen weg. Naja, also die KIs lernen aus Erfahrung und werden besser und besser. Das alles funktioniert mit Hilfe sogenannter APIs. Das sind Programmierschnittstellen, die das Abrufen von Daten in Echtzeit erst möglich machen. Darüber, wie adaptive Systeme und APIs geschützt werden können, denn jede API ist theoretisch auch eine Tür für Bösewichte. Einfach damit wir weiterhin sichere Anwendungen haben können und auch unsere Daten in Sicherheit wissen, darum geht es hier in dieser Folge. Aber jetzt erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, eine News, an der man ja gar nicht vorbeikommt praktisch in dieser Woche. Man muss dazu sagen, wir sind ja eine Woche vorher, bevor der Podcast sozusagen ausgespielt wird. Das heißt, für uns ist es heute noch super aktuell. Nächste Woche sind wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weiter, aber sagen wollen wir es trotzdem. Das Ende der Ampelkoalition hat natürlich auch Auswirkungen auf die Internetwirtschaft, auf die Digitalpolitik. Und deswegen fordert der ECO hier klare Linien für Deutschlands digitale Zukunft. Unser Vorstandsvorsitzender Oliver Sümer hat gesagt, der Bruch der Ampelkoalition schafft Unsicherheit in einer Zeit der globalen Herausforderungen und der transatlantischen Neuaufstellung nach der US-Wahl. Daher sind jetzt alle politischen Akteure gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Und aus Sicht von ECO ist ein grundgesetzkonformer Bundeshaushalt 2025 eigentlich die Grundlage, auf die wir jetzt alle warten und die wir eben auch brauchen, um die vor Deutschland liegenden politischen Aufgaben und Planungssicherheit herzustellen. Ja, im digitalpolitischen Bereich hebt Sümer die vielen noch nicht abgeschlossenen Projekte hervor. Ich denke, über das ein oder andere werden wir hier in dieser Folge und auch in nächsten Folgen noch sprechen, die jetzt aber eigentlich schnellstmöglich und mit entsprechender Sorgfalt angegangen werden müssen. Beispiele sind die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, das Kritis-Dach-Gesetz, die Digitalstrategie Deutschland und. Also die Liste ist durchaus noch länger. Das komplette Statement verlinken wir euch in den Shownotes und ja, ich glaube, dieses ganze Thema wird uns jetzt auch noch ein paar Folgen immer mal wieder hier beschäftigen.
Ja, und vor diesem Regierungsbeben war jetzt gerade noch mal Bewegung in einige dieser aktuell digitalpolitischen Gesetzgebungsverfahren gekommen. Kürzlich wurde bei einer Anhörung im Ausschuss für Inneres und Heimat noch über offene Fragen rund um die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie diskutiert. Einige wurden dabei sogar geklärt, denn eigentlich wäre die nationale Umsetzung des von der EU verabschiedeten Gesetzes bereits Mitte Oktober überfällig gewesen. Der Ecoverband mahnt jetzt, das NIS2-Umsetzungsgesetz zügig zu verabschieden, um Rechtsklarheit für rund 30.000 betroffene Unternehmen zu schaffen. Ein zentraler Aspekt der NIS2-Richtlinie ist die Übertragung von Verantwortlichkeiten für Cybersicherheit auf die Führungsebene der Unternehmen. Also jetzt ist das C-Level damit betraut und im Zweifel zwar auch dafür zu haften. Eco-Vorstand Klaus Landefeld betont die Bedeutung dieses Schritts. So werde Cybersicherheit nicht mehr länger als rein technische Aufgabe betrachtet und irgendwie so mitgemacht, sondern sie werde damit zu einer strategischen Herausforderung für Unternehmen und zur Chefsache. Diese müssen, so Landefeld, die gesetzliche Regelung jetzt als Chance begreifen, um ihre Sicherheitskultur nachhaltig zu stärken. Denn wir alle sind eine digitale Gesellschaft und wir sind alle nur so sicher wie das schwächste Glied in dieser Kette.
Ja, allerdings muss man auch hier aus heutiger Sicht sagen, dass es fraglich ist, ob der vorliegende Gesetzesentwurf vor einer Auflösung des Bundestags und eventuell dann Neuwahlen überhaupt verabschiedet werden kann. Die einzige Möglichkeit, das Umsetzungsgesetz doch noch durchzubekommen, wäre es eigentlich, dass ja gewisse Streitpunkte komplett herausgenommen werden. Aber Grüne und FDP sind hier sehr, sehr skeptisch und ihre Zustimmung gilt als unwahrscheinlich. Also schauen wir mal, wie es damit dann letztlich weitergeht. Ein weiteres Gesetz, das sich aus Sicht der Internetwirtschaft klar vom NIS2-Umsetzungsgesetz abgrenzen sollte, ist das Kritis-Dach-Gesetz, das letzte Woche das Bundeskabinett passiert hat. Das Kritis-Dach-Gesetz schafft neue Vorgaben für den physischen Schutz bedeutender und kritischer Einrichtungen, also Banken, Krankenhäuser und so weiter. Damit dies nicht mit Doppelstrukturen einhergeht, muss gewährleistet werden, dass Anbietern, die bereits durch andere Gesetze reguliert sind, keine zusätzlichen Pflichten auferlegt werden. Denn für die Internetwirtschaft, darunter auch Rechenzentrumsbetreiber und Anbieter von Cloud-Diensten, bestehen mit dem NIS2-Umsetzungsgesetz ja bereits umfassende gesetzliche Vorgaben, ebenso wie zum Beispiel für den Telekommunikationssektor unter dem Telekommunikationsgesetz. Unternehmen der Branche befürchten jetzt, dass die im Gesetz festgelegten Zuständigkeiten, wie beispielsweise zum gemeinsamen Betrieb eines Meldeportals, nicht klar genug verteilt sind und es da eben zu Überschneidungen zwischen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesnetzagentur führen könnte. Aus Sicht der Internetwirtschaft braucht es hier also einheitliche und transparente Aufsichtsstrukturen in erster Linie, denn die sind schließlich auch das erklärte Ziel der europäischen Harmonisierung. Also ich muss ja zugeben, dass ich mir vor dieser Folge noch sehr wenig Gedanken über APIs, also diese Schnittstellen, um die es hier heute so ein bisschen schwerpunktmäßig gehen soll, gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven.
Ja, ist schon ähnlich.
Diese Schnittstellen versorgen eben solche adaptiven Anwendungen mit Daten in Echtzeit und sind damit ganz einfach zentral für die Funktionsweise von KI.
Ja, und der Witz ist, wir müssen uns ja auch eigentlich nicht so sehr viel damit beschäftigen. Und eigentlich ist es auch egal, ob wir sie APIs, APIs oder APIs nennen, solange alles funktioniert und solange eben diese Schnittstellen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass KI an Daten rankommt zum Beispiel, vor Cyberattacken geschützt sind. Naja, gerade weil es hier eben auch viele sensible Daten gibt, die abgegriffen werden könnten. Wie das genau funktioniert, das habe ich mit unserem ersten Interviewgast besprochen.
Im Gespräch.
Stefan Schulz ist Principal Solutions Engineer Strategic Accounts bei F5. Dabei berät er unter anderem Endkunden aus technischer Sicht zum Thema IT-Security, insbesondere im Bereich Applikationssicherheit. Heute ist er hier im Ohr am Netz zu Gast im Podcast, um mit uns über den Schutz KI-basierter adaptiver Anwendungen zu sprechen. Eine besondere Rolle spielt hierbei die sogenannte API-Sicherheit. Was es damit auf sich hat, das lassen wir uns einfach von ihm erklären. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Hallo.
Moin.
Stefan, API-Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade im Zusammenhang mit KI und adaptiven Anwendungen, die auf Nutzerdaten angewiesen sind. Erklär mal, warum das so ist, für alle, die vielleicht sich mit dem Thema nicht so genau auskennen.
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich sind AIs oder KI-Anwendungen ja letztendlich auch nur Anwendungen. Und die sind heute in einer sehr stark verteilten Infrastruktur genutzt oder sind entsprechend dort auch beheimatet. Mhm. Und die Kommunikation mit diesen ganz verteilten Standorten, ob das das eigene Rechenzentrum ist oder ob das eine Public Cloud zum Beispiel ist, diese Kommunikation dazwischen, die erfolgt in der Regel über APIs oder API-Schnittstellen. Mhm. Und das ist zum einen sehr gut, weil eben dadurch die Kommunikation applikationsbedingt und sehr schnell erfolgen kann. Zum anderen erhöht es aber auch die Angriffsoberfläche, weil eben natürlich deutlich mehr Angriffspunkte dann zur Verfügung stellen, wo Angreifer oder eben nicht berechtigte Personen dann versuchen können, Zugriff auf diese APIs zu bekommen.
Also grundsätzlich, wenn es um Security geht, ist ja immer die ganze Kette nur so sicher wie das schwächste Glied. Das heißt also, wenn irgendjemand so eine Schnittstelle, Programmierschnittstelle im Endeffekt offen hat und selber unsicher ist, ist der ganze Rest auch unsicher, vermute ich mal. Und sind denn diese APIs selber auch, ich sag mal, gefährliche Punkte?
Ja, also das ist vollkommen richtig. Zum Beispiel eine API sollte den Zugriff nur für berechtigte Applikationen oder eben auch Benutzer gewähren. Das heißt, wenn ich mich erfolgreich authentifiziert und autorisiert habe, dann darf ich meine persönlichen Daten zum Beispiel sehen. Das gleiche gilt aber auch für eine Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation, was im AI-Umfeld ja auch deutlich mehr zum Einsatz kommt. Das heißt, Daten dürfen nur dann rausgegeben werden, wenn es die richtige Person ist. Und da ist schon der erste Knackpunkt, weil diese Authentication und Authorization ist eben nicht immer optimal in jeder API umgesetzt. Das kommt manchmal eben durch die Geschwindigkeit, mit der solche Applikationen deployed werden, einher, dass das eben einfach zu schnell geht und dass Security- oder Sicherheitsmaßnahmen in der Regel zu langsam sind, um den Speed, den Anwendungsentwickler da gerne vorlegen möchten, dann eben auch mithalten. Das heißt, Security wird gerne einfach mal so ein bisschen hintendran nachgelagert betrachtet.
Security bei, oh, habe ich vorher vergessen. Alles klar, das ist suboptimal. Jetzt ist es ja so, dass es schon schwer ist, ich sag mal, eine Software wirklich sicher zu kriegen. Wenn wir jetzt aber darüber reden, dass wir, ich nenne es jetzt mal, eine Kette von verschiedenen Programmen, die miteinander Hand in Hand arbeiten, sicher kriegen müssen, dann ist es doch unfassbar unübersichtlich. Also wie geht ihr denn daran? Wie macht man diese APIs überhaupt sicherer?
Das ist genau eines der wichtigen Themen, die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Zum einen bieten wir die Möglichkeit, aufzuzeigen, welche Endpunkte sind denn überhaupt erreichbar. Also wenn man zum Beispiel als Kunde eine Domäne, wie jetzt zum Beispiel f5.com, dort mal angeben würde, dann können wir eben aufzeigen, welche Endpunkte sind überhaupt mit dieser Domäne verbunden. Also was sind mögliche Eingangstore, die man mitschützen sollte oder zumindest mal mit betrachten sollte. Zum anderen können wir aufzeigen, wie diese Eingangstore, diese APIs am Ende dann genutzt werden. Also wer nutzt diese API, wie werden sie genutzt, kann man ungewöhnliches Verhalten vielleicht erkennen oder werden gar Angriffe über diese APIs dann auch versucht. Das heißt, wir können tief reinschauen in diesen API-Traffic und alle ungewöhnlichen oder eben auch nützlichen Informationen so aufbereiten, dass man bei der schieren Anzahl, die in den heutigen Unternehmen an APIs mit vorhanden sind, einfach den Überblick bekommt und erkennen kann, wo gibt es vielleicht Probleme oder wo gibt es eventuell noch Themen, die man nachgelagert betrachten muss, weil ich ja eingangs schon erwähnt habe, Security ist nicht immer gleich vorne an, wenn es darum geht, solche APIs zu deployen.
Klar, aber leider. Ne? Also nachvollziehbar und dennoch gefährlich für die gesamte Digitalisierung. Jetzt habe ich also richtig verstanden, ihr überwacht quasi die APIs nach, ich sag mal, Einbruchsversuchen, sagen wir es mal ganz platt. Ist denn dabei jede API irgendwie ähnlich oder müsst ihr immer, wenn irgendeine neue API von irgendeiner neuen Software genutzt wird, komplett neu anfangen zu denken?
Es werden zwar unterschiedliche Protokolle eingesetzt, also verschiedene oder eine API kann verschieden aufgebaut sein. Also kommt so ein bisschen darauf an, wie die Informationen dort ausgetauscht werden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das meist verbreitete ist eine REST-basierte API, eine klare Struktur mit definierten Endpunkten, wo man relativ einfach sagen kann, okay, an diesem Endpunkt kann man sich einloggen, dort kann man vielleicht Daten abfragen und da kann man Daten zum Beispiel verändern. Es gibt aber auch Modelle wie GraphQL zum Beispiel, wo das Ganze eine dynamische Abfragesprache ist, wo man also keine klare Struktur im Vorfeld definieren kann. So oder so ist aber die Palette der Möglichkeiten überschaubar. Und wir als F5 haben dort eben die Möglichkeit zu erkennen, was für eine API ist es, also welches Protokoll wird genutzt und wie wird dann entsprechend diese API, also welche Daten werden da übertragen und welche Kommunikationsbeziehungen gibt es dort.
Genau, und aus euren Erfahrungen heraus wisst ihr, was ist jetzt normal, ne, und was ist vielleicht eher eine anormale Abfrage, ne?
Genau. Also zum einen wollen wir ja auch aufzeigen, wie diese APIs auch im Guten genutzt werden. Also gibt es vielleicht irgendwo auch Engpässe, Performance-Probleme oder ähnliches. Also alles das, was helfen kann, diese Applikation oder diese API später auch besser skalieren zu können. Und zum anderen aber auch dann das aufzeigen, was eben nicht gut für die Applikation oder für die API ist. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass eine API am Ende ist eine Anwendung, die ich mit meinem Smartphone oder mit meinem Device direkt ansprechen kann zum Beispiel. Das heißt, diese API ist im Internet erreichbar. Mhm. Und dort gibt es auch solche Ansätze, wie dass jemand diesen Service stören kann zum Beispiel, indem er einen Denial-of-Service-Angriff vielleicht versucht oder indem er vielleicht sich versucht einzulocken oder eben auf verschiedenste Art und Weise einfach diesen Service stören möchte. Und das sind alles Dinge, die man mit erkennen muss, aber gleichzeitig eben auch dann versuchen sollte, eben die vernünftigen und die richtigen, echten Benutzer eben nicht mitzustören. Weil es mag keiner, und das kennen, glaube ich, alle, wenn man sich erstmal 5-mal vorher durch eine Capture-Challenge oder ähnliches durchklicken muss, die 3-mal falsch geht. Das sind alles Dinge, die bremsen die Benutzer nur an der Benutzung der Applikation am Ende. Und das sollte man möglichst vermeiden, aber trotzdem effizient erkennen, was gut oder schlecht für die Applikation ist.
So, jetzt freuen sich ja alle. KI kommt, also kommt ja schon sehr, sehr lange, aber jetzt eben mit großen Schritten gerade aktuell. Wie sehr macht euch das Kopfzerbrechen? Weil du hast ja eingangs erklärt, dass gerade so eine KI-Anwendung sehr komplex ist und eben auf sehr viele Daten zugreift, sehr viele Standorte miteinander verbindet, alles über APIs.
Kopfzerbrechen würde ich es nicht unbedingt nennen. Es ist eine große Herausforderung. Und auch hier ist wieder Geschwindigkeit wichtig, weil ich meine, AI oder KI, ich glaube, jeder kennt es, jeder nutzt es in irgendeiner Form. Gen AI, also sowas wie ChatGPT, hat, glaube ich, jeder schon mal probiert. Das Problem ist eben, dass diese Adaptierung dieser AI-Applikation sehr, sehr schnell vonstatten geht. Das heißt, dass Security wie immer wieder hintendran nachgelagert ist. Nichtsdestotrotz sind AI-Applikationen aber auch nur ganz moderne Applikationen, die sehr verteilt betrieben werden. Das heißt, die Basis, insbesondere für Gen AIs, ist am Ende wieder eine API-Schnittstelle oder mehrere API-Schnittstellen. Und da kommt genau eben wieder dieses Thema Security, Performance. Gerade in verteilten Umgebungen ist es auch wichtig, und das ist auch im KI-Umfeld wichtig, ist, dass die Daten, sei es zum Trainieren der AI-Anwendung, dass die eben sehr schnell und performant zur Verfügung gestellt werden müssen oder später in der Inference-Phase, wenn es darum geht, eben die Ergebnisse zu generieren, dann ist es auch wichtig, dass diese Kommunikation sicher und performant erfolgt. Und gerade bei KI ist auch wichtig, dass wenn ich etwas eingebe in ChatGPT zum Beispiel und das Ergebnis dann zurückbekomme, dann ist es bei ganz vielen Usern der Fall, dass das als echt, als wahr, als Fakt quasi angesehen wird. Also es ist auch wichtig zu verstehen, wie wurden diese Ergebnisse dann generiert? Also wie wurde zum Beispiel das Modell trainiert? Oder wurde es zum Beispiel beeinflusst bei der Trainingsphase? Also viele Dinge, die man im AI-Umfeld mit betrachten muss. Aber API-Security oder API-Performance ist so oder so und insbesondere bei KI-Anwendungen eben die Basis dafür.
Jetzt haben wir ja die DSGVO seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz. Wie wichtig ist denn für, ich sag mal, das Einhalten der Datenschutzgrundverordnung eben die Sicherheit von APIs? Es ist ja, wenn es auch darum geht, auf welche Daten kann wer zugreifen, wahrscheinlich essentiell, oder?
Genau, zum einen ist es wichtig, also wo werden die Daten überhaupt gespeichert, wenn sie innerhalb der KI-Anwendung gespeichert werden und verarbeitet werden? Und wie ist der Zugriff oder wie kann darauf zugegriffen werden? Und da kommt das Thema wieder eben mit Authentication, Authorization zum Tragen, aber eben auch Verschlüsselung. Das heißt, dass die Kommunikation sicher und verschlüsselt ist zwischen diesen einzelnen Applikationsbestandteilen, dann logischerweise auch da, wo sie gespeichert werden, eine Verschlüsselung vorhanden ist. Das sind alles Dinge, die als Kette, als gesamtes Ergebnis später dann sicherstellen können, dass nur die richtigen Daten und auch nur von den richtigen Personen entsprechend dann benutzt werden können. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht ist, gerade wenn man eine Gen AI sich zum Beispiel betrachtet, man gibt dort was ein, dann ist es auch wichtig für Unternehmen zu verstehen, welche Daten werden denn zurückgegeben, also welche Ergebnisse kommen denn da an die jetzt zustande. Beinhalten die vielleicht sensible Informationen, die man vielleicht so lieber nicht hätte rausgeben wollen oder sollen? Das heißt, das Thema Prompt Security ist da an der Stelle auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also wichtig ist vor allem erstmal das Wissen. Also erstmal die Transparenz, zu verstehen, was passiert denn da über die APIs, was passiert denn da überhaupt alles im Hintergrund und natürlich auch zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Und ich vermute mal, ihr bei F5, ihr wisst das mit Sicherheit, Stefan, was sind denn so die Trends, die in Sachen API-Sicherheit und KI, also in diesem Zusammenhang, auf uns zukommen werden?
Ja, also wir als F5 machen seit über 25 Jahren, sind in dem Feld Application Delivery unterwegs. Das heißt, wir kümmern uns seit Ewigkeiten darum, dass Applikationen sicher, performant und jederzeit überall erreichbar sind zum Beispiel. Das ist nach wie vor auch ein Kernthema. Und gerade im AI-Umfeld wird das immer wichtiger, weil wir, wie eingangs beschrieben, diese verteilte Umgebung haben und die Kommunikation zwischen diesen Lokationen, Applikationsteilen, Microservices über APIs erfolgt. Also API-Transparenz ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wer kommuniziert dort, wie wird kommuniziert, was passiert da eigentlich und gibt es vielleicht Probleme oder Engpässe, mit denen man sich befassen muss zum Beispiel. Das Weitere ist, gerade im AI-Umfeld, wenn Modelle genutzt werden, die trainiert werden müssen. Typischerweise bedingt ja das Modell eben auch ein bisschen den Speicherort. Also je nachdem, welches Modell ich dann nehme, muss ich mich vielleicht auch mit einer bestimmten Public Cloud oder Umgebung entsprechend dann anfreunden und die Kommunikation, die Daten dort vorhalten. Das heißt, je nachdem, ob ich ein Modell selbst aufbaue, also eine eigene AI-Factory oder ähnliches aufbauen möchte, oder ob ich ein vorhandenes Modell nur trainieren möchte, brauche ich auch vielleicht Performance-Optimierung. Und da kommt das Thema Application Delivery Controlling wieder zum Thema oder zum Tragen, dass wir als F5 eben dafür sorgen können, dass zum einen die sehr großen Datenmengen für das Trainieren von AIs performant bereitgestellt werden können, dass wir uns zum Beispiel auch in Storage Provider integrieren können und dort sicherstellen können, dass die Daten immer im direkten Zugriff und schnellen Zugriff zum Beispiel sind. Wir können aber auch dafür sorgen, dass zum Beispiel, wenn man eine eigene AI-Factory aufbauen möchte und sich dafür vielleicht Nvidia-Karten zum Beispiel mitzulegt, dass wir als Software, als Teil dieser DPUs dann mitlaufen können und die Performance eben oder die Kommunikation performanter gestalten können, sodass hier eben auch wieder möglichst effiziente Nutzung der Kommunikationswege mit gewährleistet ist. Also ganz viele Herausforderungen, die in Richtung Performance gehen, aber eben ganz, ganz wichtig auch in das Thema Security. Und da sehen wir uns als F5, weil wir dafür auch seit Jahren unterwegs sind und unsere Infrastruktur dafür auch perfekt mit aufgestellt haben. Dass wir also jede API schützen können, egal wo der Kunde sie entsprechend am Ende hat oder eben damit auch jede AI-Anwendung entsprechend mitschützen kann.
Also für die APIs ist Transparenz King. Das lernen wir von Stefan Schulz. Er ist Principal Solutions Engineer Strategic Accounts bei F5. Denn wenn wir Transparenz haben, dann haben wir mehr Security und obendrein auch eine bessere Performance. Also Stefan, ich bin ganz froh, wenn ihr die Tür macht, ja, und nicht reinlasst, wer nicht rein soll und dafür sorgt, dass keine Schlangen entstehen, dann wird das schon laufen in Zukunft. Auch über die APIs und auch in Zeiten von KI. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also überall da, wo Daten oder zumindest persönliche Daten ins Spiel kommen, muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie diese geschützt werden können. Und zwar am besten im Vorfeld oder eben mit den entsprechenden Profis.
Ja, im Gespräch mit Stefan Schulz ist ja auch die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, mehrfach bereits angeklungen. Weil wir es allerdings noch genauer wissen wollten, haben wir uns direkt bei einer Datenschützerin erkundigt, vor welche Herausforderungen adaptive Anwendungen den Datenschutz stellen und wo sich KI hier vielleicht auch als nützlich erweisen kann.
Im Gespräch.
Dr. Marit Hansen ist Diplom-Informatikerin und seit 2015 Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Im unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz überwacht sie mit ihrem Team die Einhaltung des Datenschutzrechts bei schleswig-holsteinischen Behörden und nicht öffentlichen Stellen mit Sitz in Schleswig-Holstein. Heute ist sie bei uns im Podcast zu Gast, um mit uns über die Herausforderungen zu sprechen, die künstliche Intelligenz an den Datenschutz stellt. Herzlich willkommen hier im Ohr am Netz.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mal mitwirken darf.
Ja, Frau Hansen, welche Rolle spielt denn der Datenschutz in Zeiten der KI-Nutzung? Und es soll ja hier heute vor allem auch so ein bisschen um adaptive KI-Systeme gehen. Welche speziellen Herausforderungen stellen diese denn an den Datenschutz?
Ich erkläre mal kurz Datenschutz. Da geht es ja gar nicht so um Schutz von Daten, natürlich auch, sondern eher um die Rechte der Menschen. Und es geht auch nicht um alle Daten, sondern um personenbezogene Daten. Das ist also nur ein Ausschnitt. Ganz häufig hat man aber natürlich in einem Unternehmenskontext auch einen Schulterschluss von denselben Schutzmechanismen, egal ob es den Schutz von personenbezogenen Daten betrifft oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und deswegen spielt auch die IT-Sicherheit eine große Rolle in unserem Wirken. Ich als Informatikerin habe da vielleicht noch einen besonderen Blick drauf. Aber deswegen kommt jetzt hier gerade beim Thema KI ganz viel zusammen. Ja, und eigentlich gibt es zwei große Regeln im Datenschutz. Es ist nur erlaubt, wenn man eine Rechtsgrundlage hat. Da gibt es relativ viele zur Auswahl. Und die zweite Regel, immer wenn man verarbeitet, ist das mit einem Risiko verbunden. Und deswegen braucht man Maßnahmen zur ausreichenden Risikoeindämmung. Und das bedeutet insgesamt, was eigentlich auch ganz normal erscheint, wir brauchen ein professionelles Vorgehen. Man muss es sich überlegen, was man tut, schreibt es auch hin und dann macht man's. Und die Theorie ist ja, dass alle das von Anfang an auch so tun und dass alles arbeitsteilig bei allen Dienstleistern auch so perfekt läuft. Und die Praxis ist leider dann häufig anders und auch gerade im KI-Bereich.
Warum gerade im KI-Bereich? Also welche Datenschutzaspekte gibt's da vor allem?
Es geht schon los, dass wir bei den existierenden KI-Modellen, also die, die jetzt gerade so disruptiv vor ein, zwei Jahren dann den Markt erobert haben, dass die nicht genau diese Punkte, also Rechtsgrundlage auf der einen Seite und Risikoeindämmung auf der anderen Seite, überhaupt in den Blick genommen haben. Also quick und dirty ist noch nett, glaube ich, gesagt, für das, was wir da teilweise auch immer noch als Zustand haben. Man hat also häufig die Trainingsdaten aus irgendwelchen Quellen genommen, nicht die richtigen Quellen oder auf Richtigkeit geachtet oder auf austariert. Man nennt das ja dann auch kuratieren, dass man sich bewusst macht, wo kommen die Daten eigentlich her? Ist das jetzt die richtige Umgebung? Sondern so ein bisschen eben nehmen, was gerade da ist, viel und schnell. Und damit haben wir auch weiterhin Probleme. Das betrifft ja auch die Urheberrechtsklagen, die zurzeit laufen, ja, dass dort Rechte an diesen Daten sind, die auch einfach ignoriert wurden. Und im Datenschutzbereich haben wir also was Ähnliches. Das bedeutet jetzt also, die Basis von dem, was man sehr häufig hat und wo man eigentlich denkt, das würde ich gerne nehmen, um es ein bisschen zu verfeinern und anzupassen für meine eigenen Zwecke als Unternehmen, die ist häufig im Augenblick mit einem Fragezeichen versehen, wegen der Urheberrechtsklagen, auch wegen der Datenschutzfragen. Und dann gibt es noch viel mehr Punkte, die jetzt erst wahrscheinlich zum Schwur kommen mit der neuen KI-Verordnung, wo gesagt wird, wenn man es jetzt neu aufsetzt, dann muss man das aber folgendermaßen machen. Da kommen also viel mehr Pflichten. Da ist also Dynamik drin, deswegen bin ich auch gar nicht hoffnungslos. Aber bedeutet, schon vom Training an und dann durch alle Phasen durch, muss man eben genau diese Punkte haben. Darf ich das überhaupt? Und wenn ich es darf, und es gibt viele Möglichkeiten, dass man es darf, wie kriege ich das mit dem Risiko in den Griff? Und da merken wir ein großes Problem, einmal dieses Halluzinieren von bestimmten Textausgaben zum Beispiel. Kann man sagen, wenn das jetzt nur irgend so ein Quatsch erzählt wird, wo ist das Problem? Aber genau diese großen Anwendungen verstehen sich ja und werden auch so beworben als Suchmaschinen und erwecken den Eindruck, auch durch die, fast perfekte Textproduktion, dass da richtig viel hintersteckt, insbesondere auch ein Verstehen der KI. Ja. Wir selbst kriegen natürlich so den Bodensatz der schlimmen Fälle mit, wo es dann zum Beispiel um ein Output geht, wo echte Namen von Menschen, die existieren, als Straftäter dann dargestellt werden. Vielleicht, weil ihr Name in einem Nähekontext auftaucht im Internet, also ein Journalist beispielsweise veröffentlicht Beiträge über Straftäter, dann steht sein Name dort, die KI setzt das aber zusammen als Kausalität.
Und auf einmal ist er selber einer.
Das heißt, das, was wir in den Suchmaschinen vielleicht auch nicht immer ganz perfekt hatten, aber wo man denn sagen kann, nee, das ist falsch, kann das leicht überprüfen oder auch ich kann mich an die großen Hersteller oder Anbieter wenden und sagen, das müsst ihr rausnehmen, das geht so nicht. Ja. Diese ganzen Dinge lassen sich nicht so einfach zurzeit jedenfalls auf die KI übertragen.
Jetzt schauen wir ja hier in der Folge so ein bisschen speziell auf so adaptive KI-Anwendungen und hier spielen ja sogenannte APIs, also diese Programmierschnittstellen, eine Schlüsselrolle. Wo sehen Sie denn hier die größten Datenschutzrisiken bei der Verwendung dieser APIs?
Eine API ermöglicht ja einen standardisierten Datenfluss. Man kann damit ja gerade dann einen Zugriff wahrnehmen und das bedeutet wieder eine Verarbeitung, was ja erstmal jetzt auch gar kein Problem sein muss, wenn es eine wieder korrekte, berechtigte Verarbeitung ist. Und wir merken, dass jetzt viele aber für ihre eigenen Zwecke ihre Schnittstellen so geöffnet haben, die eigentlich auch nur intern genutzt werden sollen und dass die nicht nur von den Schutzmechanismen genau das gewährleisten, sondern dass es möglich ist, auch durch Unberechtigte dann an diese Informationen zu kommen und dann sozusagen ein Scraping über diese Schnittstellen von großen Datenmengen erfolgt und man vielleicht das zu spät oder auch gar nicht merkt. Also das bedeutet eigentlich das Praktische, eben das nicht totale Abschotten, sondern für eigene Apps oder für eigene Anwendungen bereitstellen. Das kann auch missbräuchlich genutzt werden oder eben im großen Rahmen auch dazu führen, dass selbst wenn man diese Zugriffe nicht zulässt, weil man da Sicherheitsmechanismen hat, dass man das schon als Denial of Service merkt, weil die Internetzugriffe eben vorhanden sind von diesen Crawlern, von den Bots, von aller möglichen KI, ob das nun immer maliziös ist, also immer ein Angriff ist eine andere Frage, aber in jedem Fall stört es und man muss sich dagegen wehren.
Und wie kann man so einen Missbrauch verhindern? Weil welche Vorkehrungen kann man da treffen?
Es gibt eine ganze Menge technische Bereiche, das kennt man eigentlich von den alten Firewalls auch schon. Was lässt man zu, dass die eigenen Authentifizierung von den eigenen gewollten, berechtigten Apps oder auch Usern oder Prozessen nur gefiltert zugelassen werden, dass man auch eine Protokollierung hat, um nachträglich festzustellen, wenn was schiefgelaufen ist, dass man eine Angriffserkennung hat, wenn das gerade im großen Stil hier läuft, dass vielleicht auch dann ein Angriff unterbrochen werden kann. Also nicht nur, man merkt im Nachhinein, Mist, jetzt sind die Daten da schon in falsche Hände geraten, sondern von Anfang an gleich merkt, da kann ich zugreifen, kann ich feststellen, das, was ist. KI übrigens kann dabei ja helfen, solche Angriffspatterns zu erkennen und damit dann das ermöglichen, dass man sagt, nee, die berechtigten Zugriffe natürlich und die anderen genau nicht. Aber sich blind zu machen für diese Problematik, es gibt jetzt gerade Studien, die sagen, da ist viel zu wenig passiert, viele haben auch Angst, dass da was passieren kann, das wäre der falsche Weg. Man muss sich also mit diesen Schnittstellen, und das sind eben Zugriffsmöglichkeiten, beschäftigen.
Hm. Ich fand es interessant, gerade haben Sie gesagt, KI kann ja auch an einigen Stellen helfen, eben hier so Missbrauch auch zu verhindern. Da kommen wir gleich später nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, das haben Sie ganz am Anfang schon gesagt. Es geht ja vor allem darum, die Privatsphäre der Nutzer, Nutzerinnen zu schützen, also um personenbezogene Daten, auf denen ja leider viele KI-Modelle tatsächlich auch basieren. Wie kann man das denn gewährleisten, dass eben die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern trotz der Datenverarbeitung respektiert wird?
Es geht ja schon los beim Training, wo kommen die Daten her, dann später beim Anpassen, beim Input, also der Prompt, der reingegeben wird, was passiert damit oder mit natürlich dem Output. Es kann ein Text sein, das kann ja aber auch eine Aktion sein, eine automatisierte Aktion. Also sind viele Möglichkeiten, wo personenbezogene Daten eine Rolle spielen. Und in ganz vielen Bereichen ist es eigentlich erstmal egal, ob da ein Personenbezug, ob es um Menschen geht oder nicht. Also man muss nicht jedenfalls die echten Informationen dem KI-System geben, sondern es könnte zum Beispiel durch solche Filtermechanismen, dann stehen Vorname, Nachname, es könnten die Dinge ganz weggelassen werden, man könnte filtern, dass zum Beispiel die Gesundheitsdaten, die ja vielleicht da drin stecken, die Straftatsdaten, dass das alles gar nicht erst eine Rolle spielt. Und es geht schon los, also diese Sprachlern-KI-Dinge, also LLMs, die gut mit Sprache sind, wieso müssen sie echte Adressen und echte Telefonnummern haben, die eben nicht verschwunden sind nachher im Modell, die irgendwann wieder herauspoppen können, nicht nur bei Berühmtheiten, sondern bei allen möglichen Zufallsfunden. Das darf natürlich dann so nicht passieren. Und jetzt gibt's Möglichkeiten, wenn man aber doch diese Daten braucht, also man will zum Beispiel im Gesundheitsbereich genau das auch lernen und können, dann braucht man eben da die Rechtsgrundlage. Das kann laufen über Einwilligung, dass man diejenigen alle genau fragt, aber man muss dabei auch immer erst wissen, was passiert denn eigentlich damit? Hat man das alles in der Hand? Hat man selbst die Ahnung davon, dass man diese Informationen weitergeben kann, um die Einwilligung zu bekommen? Übrigens, wenn man das nicht auf Einwilligung basiert, muss man die Information ja trotzdem haben. Was machen da die Dienstleister mit? Und zum Beispiel haben viele der großen Anbieter auch reagiert, weiß ich nicht, ob es um Datenschutz ging oder Schutz von Geschäftsgeheimnissen, weil Unternehmen ihren Mitarbeitenden verboten haben, bestimmte KI-Systeme einzusetzen und auch selbst gesagt haben, wir wollen da gar nicht so mitmachen, weil sie Angst haben, dass das wieder eine Möglichkeit ist, dass ihre Daten abfließen, den Hersteller an die KI, die ja dann wiederum modellhaft für andere ja auch die Antworten gibt. Also ein Unternehmen hat sozusagen Daten damit reingegeben, wollte das vielleicht gar nicht und das könnte sich auswirken auf andere Teile. Und da muss man es eben nicht völlig kappen, wenn es darum geht, dass zum Beispiel die Input-Statements oder auch Input-Output gar nicht in das weitere Lernen einfließen. Genau so haben die großen Anbieter reagiert, gesagt haben, ihr könnt die Business-Accounts nehmen, die kosten so und so viel Geld. Das bedeutet aber auch, wir nehmen nicht eure Daten dafür, das sichern sie zu. Ob die Daten noch auf anderem Wege dann vielleicht durch eben Scraping oder so dann da doch landen, das ist eine andere Frage. Also da muss man eben auch nochmal nachhaken. Aber generell sind ein paar Punkte jetzt erstmal über die Zeit, die haben sich schon so entwickelt, sind also verbessert worden, dass man dieses Risiko durch vertragliche Regeln dann ganz gut ausschließen kann.
Jetzt ist es ja so, dass KI-Prozesse häufig automatisiert ablaufen. Und für mich als Endnutzerin ist ja häufig auch gar nicht so richtig nachvollziehbar, was das jetzt gerade für eine KI-Anwendung ist, dass da gerade KI überhaupt hintersteckt in der Anwendung, die ich nutze. Wer ist denn am Ende überhaupt verantwortlich dafür, dass eben keine Datenschutzverletzungen passieren?
Das Datenschutzrecht hat eine recht simple Art der Verantwortlichkeit. Wer entscheidet über Zwecke und Mittel der Verarbeitung, der ist verantwortlich. Das können viele sein. Wir haben ja jetzt eine Welt mit vielen Dienstleistern und deswegen haben viele oft einen bestimmten Beitrag und dann sagt das Datenschutzrecht, ihr müsst zwischeneinander eben sehen, wie verschiebt sich da vielleicht eine Verantwortlichkeit, wann ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit da, aber auch für welche Bereiche ist jetzt wer verantwortlich und muss auch dann entsprechend haften. Das kann dann teilweise sein, dass der, der sich entschieden hat, ersetzt es ein, also das Unternehmen, was dann gegenüber den Mitarbeitenden oder den KundInnen dort Informationen generiert oder auch Entscheidungen trifft, dass das zwar gar nicht genau weiß, was da eigentlich im Hintergrund abgelaufen ist, hat sich aber entschieden, dieses Produkt zu verwenden. Und damit ist es verantwortlich.
Okay.
Das bedeutet, man muss aufpassen, die Verantwortlichkeit hat man selbst, also kann auch auf Schadensersatz verklagt werden, das kann Bußgelder bedeuten, das kann auch Effekte haben, die man noch gar nicht so richtig sieht, also berufsschädigende Dinge, wenn man merkt, dass die Unprofessionalität wird da irgendwie bekannt. Also muss man bei jedem Ding, und das war schon eigentlich immer so, jetzt kommt es aber mehr zum Schwur, nachfragen, was ist eigentlich, kann ich das verwenden, was sichert ihr mir zu und sich das dann entsprechend bestätigen lassen oder gleich sagen, die Verantwortlichkeit ist hier geteilt, ich kann für diesen Teil nur die Verantwortung übernehmen, der Rest muss anders laufen. Also wer das nicht weiß von Anfang an, und das betrifft nicht nur KI, sondern eigentlich das ganze Leben als Unternehmer, der setzt sich einem großen Risiko aus.
Okay. Sie haben vorhin schon erwähnt, wir brauchen natürlich eine politische Grundlage beziehungsweise rechtliche Rahmenbedingungen, ne, für diese ganzen Datenschutzaspekte. Wir haben auch schon die KI-Verordnung auf europäischer Ebene erwähnt und dass da jetzt ja so ein bisschen Dynamik in das ganze Thema kommt. Würden Sie sagen, jetzt in Bezug auf KI und speziell auch diese adaptiven Systeme, sind die aktuellen Regulierungen, die wir haben, hier ausreichend oder muss da noch mehr passieren?
Ich bin kein Fan, und das ist vielleicht jetzt komisch, von noch mehr Regulierung, sondern wir haben jetzt eine ganze Menge an Regulierung, was sich noch ein bisschen zurechtrütteln muss, wie das alles zusammenhängt. Also die KI-Verordnung, da ist ja noch nicht mal alles in Kraft. Dann wird man noch die technischen Standards sehen. Und das ist überhaupt eins der Zauberwörter hier, die Standardisierung von dem, was erforderlich ist oder auch, wo die Schippe draufgelegt werden muss, wenn man mehr machen muss. Besondere Sensibilität zum Beispiel in den Daten oder der Verarbeitung steckt. Da könnte, glaube ich, jetzt auch von allen Seiten noch mehr passieren, dass man sich darauf verständigt, auch bei APIs zum Beispiel, was sind denn da die State-of-the-Art-Erwartungen? Mhm. Was ist klar, dass ich das immer habe, dass es auch bei allen Marktprodukten zum Beispiel eingebaut ist, dass die Branchen teilweise vielleicht eigene Standards draufsatteln. Also im Bankbereich gibt es ja häufig zum Beispiel eigene Dinge, könnte auch in anderen Bereichen noch verstärkt werden. Denn eine Großregulierung, da ist noch ganz viel, was sich noch nicht vollständig entfaltet hat, gerade im Bereich Sicherheit. Also Security by Default ist jetzt was, was ich seit 20, 30 Jahren vermisse. Mhm. Und auf einmal kommt es jetzt, auf einmal durch natürlich viel Leidensdruck. Und wir kennen es im Datenschutzbereich schon, Datenschutz by Design und by Default, dass das eingebaut sein soll. Das ist relativ doll leer gelaufen. Da gibt es eine Umsetzungslücke, weil die Hersteller nicht Adressat waren dieser Regeln. Und die Verantwortlichen, also die Unternehmen, die ein Produkt vom Markt nehmen, oft nicht nachgefragt haben oder keine Chance sahen, auf Veränderungen hinzuwirken. Das muss jetzt also Hand in Hand laufen, Security und Datenschutz eingebaut, dass man das viel einfacher hat. Das würde, glaube ich, dann eine ganze Menge bringen, denn ansonsten sehe ich noch an der Zunahme der Angriffsvektoren, der Angriffe des Geschäftsmodells, ich greife was an, also Ransomware as a Service wird ja schon gehandelt, dass solche Punkte erstmal ja den Status verschlimmern. Und je mehr Abhängigkeit wir aber haben, je mehr wir uns darauf verlassen wollen, dass die Automatisierung doch was Gutes ist und nicht etwas ist, was uns dann noch die Probleme ins Haus holt, ja, desto schlimmer wird es dann uns treffen. Also ich sehe jetzt die Chance, endlich, durch das, was schon reguliert ist, dass sich das entfaltet im richtigen Sinne. Das passiert aber nicht von alleine. Da müssen also auch die Praxisprobleme auf den Tisch und gerne eben auch von ECO und anderen, dass gesagt wird, das sind die Dinge, die brauchen wir. Da können wir besser standardisieren, da machen wir Vorschläge, wir ziehen alle Nötigen ein und dann haben wir wirklich einen Milestone erreicht, den wir vorher vielleicht nur ganz in weiter Ferne vermutet haben.
Ja, genau, da sind wir ja tatsächlich auch im engen Austausch mit der Politik. Ja, jetzt haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, als Unternehmer, als Unternehmerin muss mir klar sein, wenn ich KI-Anwendungen nutze oder auch in meinem Angebot inkludiere, dass ich damit natürlich gewisse Rechte und Pflichten auch habe. Welche Ratschläge würden Sie denn Unternehmen geben, die eben KI-basierte Anwendungen entwickeln und Datenschutz von Anfang an berücksichtigen möchten?
Es gibt ja diejenigen, die wirklich ganz von Anfang an bei Null starten. Mhm. Das werden viele nicht sein. Die Regeln sind ja ähnlich für alle. Und eben die, die nehmen etwas von einem Dienstleister, einem Hersteller und bauen drauf auf. Wenn man den Hersteller im Boot hat von einer anderen Stelle, muss man das eben sorgfältig prüfen, auswählen, nachfragen. die Hersteller sind noch nicht so gewohnt, gerade die, die jetzt nicht aus Europa kommen, alle Fragen zu beantworten, die man beantworten sollte. Das wird sich jetzt, denke ich, wandeln, weil auch immer mehr dieselben Herausforderungen natürlich bestehen. Aber in jedem Fall muss man ja wissen, wie ist dieses Herzstück, was ich vielleicht nicht selbst habe entwickeln können, designed, das muss man sich ja selbst auch überlegen, ja. Wo kommen die Trainingsdaten her, wie kann ich dafür die Richtigkeit einstehen, was ist, wenn die große Probleme aufweisen, wie kann ich das nachtrainieren oder mit Filtern arbeiten oder ist es leider völlig unterm Strich, dann kann also nichts mehr funktionieren. Mhm. Was ist gefiltert worden, welche Optimierungsziele stecken dahinter, in welche Richtung wurde jetzt das System trainiert, was sind denn noch meine Freiheitsgrade, wenn ich darauf aufsattel, dass all dies erstmal viel professioneller bekannt ist. Da hilft die KI-Verordnung vermutlich ganz gut, weil sie sehr viel an Dingen der Dokumentation, zumindest im Hochrisikobereich, einfordert, also da, wo es dann besonders schmerzhaft wäre, wenn was schief ginge, dass da immer mehr auch an standardisierter, gleichartiger Dokumentation da sein muss und auch der Hersteller Beobachtungspflichten hat, dass jetzt nicht alles irgendwie aus dem Ruder läuft. Nämlich das ist die andere Sache, je mehr wir automatisieren, desto schneller meistens, desto direkter mit der Wirkung werden die Prozesse. Und wenn dann was schief geht, dann ist es oft schwierig, im Anfangsstadium das zu erkennen und noch gegenzusteuern. Also vielleicht ist das Kind, also nicht nur ein Kind, sondern 1000 Kinder in den Brunnen gefallen, bis dann überhaupt man merkt, dass was schiefgelaufen ist und vielleicht auch eine Irreversibilität dran ist. Also als Firma kann das natürlich eine Insolvenz oder so bedeuten. Als Mensch, der betroffen ist, kann das existenzvernichtend sein. Leib und Leben können gefährdet sein. Oder es gibt eben auch schon die ersten Klagen, das wird jetzt die meisten Unternehmen glaube ich, hier nicht betreffen, wo argumentiert wird, die KI hat jemanden in den Suizid getrieben. Durch bestimmte Kommunikation. Also das sind alles Punkte, die man auf jeden Fall als Risikoabschätzung im Griff haben muss. Da ist Deutschland, glaube ich, auch gar nicht so schlecht im Bereich Risiko, sich das bewusst zu machen. Dann ist es natürlich wichtig, mit der Eindämmung der Risiken zu arbeiten und dann zu sagen, ja, ich kann ja trotzdem Daten verarbeiten, weil ich das Risiko im Griff habe.
Also wirklich Datenschutz von Anfang an mitdenken ist eigentlich so.
Richtig, das ist der beste Tipp immer. Ja. Und natürlich gibt's auch Hilfe, zum Beispiel die internen Datenschutzbeauftragten helfen. Die können auch sich an die Aufsichtsbehörden vertrauensvoll wenden. Man kann sich als Unternehmen aber auch direkt ohne Datenschutzbeauftragten an die Aufsichtsbehörden wenden. Da gibt's zum Beispiel, ich habe über Risiko gerade geredet, etwas, das nennt sich vorherige Konsultation. Dann sag mal, ich bin nicht sicher, ich schätze mal, da habe ich ein Problem mit den Risikomaßnahmen. Schreibt es auf und gibt es an die Aufsichtsbehörde. Und für uns sind dann nur wenige Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Also sehr häufig macht man das dann ja im Gespräch und findet nochmal raus, was es steckt wirklich dahinter. Und all dieses bringt ja dann für einen Einzelfall, aber auch für alle dann mehr Rechtssicherheit.
Jetzt haben wir ganz viel über Herausforderungen und Risiken in puncto Datenschutz in Sachen KI gesprochen. Sie haben aber ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass KI ja durchaus auch nutzen kann. Deswegen würde ich gern zum Schluss als letzte Frage nochmal darüber sprechen, welche Potenziale bietet denn KI tatsächlich aus Ihrer Sicht auch für den Datenschutz?
Genau für den Datenschutz, da geht es natürlich um unsere Prozesse oder um die Prozesse in den Unternehmen, die mit Datenschutz zu tun haben. Relativ viel habe ich eben gesagt über, man muss seiner Verantwortlichkeit nachkommen. Das bedeutet meistens, man muss was dokumentieren, also Rechenschaftspflicht. Und da gibt es viel, was auch recht gleichartig ist. Oder wo auch bestimmte Fragen sinnvoll sind, dass sie beantwortet werden. Und bei all diesen Prozessen, ich würde sie noch nicht allein laufen lassen, die KI, aber hilft die KI, um zu sehen, das ist doch gleichartig. Hier werden Entwürfe von etwas, von Konzepten oder Dokumentation. Hier ist es auch ein gleichartige Fälle, die gleichartig entschieden werden können. Das hilft. Natürlich kann man dann sogar seine internen Prüfung als Unternehmen selbst, um sich selbst zu evaluieren, mit KI unterstützen lassen. Das könnten wir denn auch machen. Wir sind also noch nicht in der Praxis so richtig dran, aber wie prüfen wir KI oder wie prüfen wir mit KI, dass das durchaus Punkte sind, die natürlich genauso eine Berechtigung haben oder vielleicht eine Notwendigkeit. Im Sicherheitsbereich sehe ich, dass die Angriffe vermutlich auch stärker KI gestützt sein werden. Man wird also von KI ja angegriffen. Andere werden diese Tools einsetzen und das manchmal wahrscheinlich, so schätze ich es gerade ein, man ohne auch eigene KI-Unterstützung dieser Flut vielleicht gar nicht Herr werden kann, es sei denn, man schottet bestimmte Dinge eben ganz ab. Also man muss sich dann vielleicht entscheiden, wie hoch ist das Risiko, sind das jetzt meine Kronjuwelen, da muss man abschotten, aber bei anderen Bereichen eben die KI durchaus als Hilfe hat. Die Kommunikationsfähigkeiten von KI sind natürlich auch erstaunlich und es ist doch relativ selten, dass dann so völlig außerhalb bestimmter Regeln dann Informationen gegeben werden. Deswegen sehe ich auch im Schulungsbereich oder mit Avataren, dass man dumme Fragen sozusagen, die man einem Menschen gar nicht stellen möchte, dass die Hemmschwelle sinkt, wenn man diese dann einer KI stellt, dass man sich selbst also auch ein bisschen coacht damit, zum Beispiel im Bereich Datenschutz, Datensicherheit, Awareness und auch dass solche Dinge wie, man hat den Eindruck, da läuft was falsch, traut sich aber nicht so richtig, das zu sagen, dass auch da die KI möglicherweise hilft, dass man dann einen Meldeprozess oder so hat und sagt so, bitte das mal überprüfen, ist das noch im Rahmen oder nicht. Also auch da kann die KI möglicherweise den Menschen sogar überlegen sein. Ich würde ihm im Augenblick die KI nicht allein laufen lassen und das heißt auch, dass die Geschwindigkeit, die ich da erwarte, das ist ja schon eine Unterstützung, Grenzen hat.
Ja.
Sorgfalt ist schon wichtig. Also ich schlage auch immer vor, erst selbst denken, sich mindestens die Keypoints notieren und nicht gleich automatisiert den Bericht schon an den Vorstand oder wie auch immer schicken, KI generiert und an die Kundinnen und Kunden und nachher sind alle beleidigt, weil da irgendwie die KI, naja.
Also so eine Assistenzfunktion im Grunde,
richtig,
von KI.
Dass man da ein bisschen aufpasst und auch selbst psychologisch sieht, sich nicht führen lässt von der KI. Mhm. Aber nicht ignoriert, was da an Qualitätssicherung möglich ist. Mhm. Und je mehr dann sich bestätigt oder man natürlich auch daraus wieder neue Regeln ableitet und so, desto besser. Deswegen auch überhaupt versuchen, alle mitzunehmen. Das kann über die Datenschutzbeauftragten im Unternehmen passieren, aber auch Betriebsräte oder Personalräte spielen natürlich eine Rolle. Wenn das nachher abgelehnt würde von den Mitarbeitenden oder man eher persifliert, was da die KI leistet, dann hat man, glaube ich, nicht gewonnen, sondern eher versucht, das gemeinsam zu machen und immer auch zu wissen, dass die Geschwindigkeit eben nicht auf Hyper eingestellt werden kann. Es darf nicht dazu führen, dass man aus der Unterstützungsleistung, die wir jetzt hier schon alle anerkennen, folgt, dann musst du das Tausendfache leisten. Mhm. Also damit wird die Qualitätssicherung nicht mehr möglich sein.
Ja.
Man muss also dringend in sowas investieren.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, für diese Einschätzung datenschutzrechtlicher Aspekte von adaptiven KI-Anwendungen und darüber, wie wir mehr Datenschutz und vor allem Informationssicherheit in die KI bekommen. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Ja, wenn wir über die Nutzung von persönlichen Daten sprechen, müssen wir natürlich auch einen Blick auf die öffentliche Verwaltung werfen. Mhm. Die funktioniert ja derzeit noch zu einem großen Teil analog. Allerdings soll sich das ja ändern. So steht es jedenfalls im Online-Zugangsgesetz.
Ja, ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Arbeit zu tun und auch nachzuholen. Bei unserem nächsten Interviewpartner habe ich mal gefragt, wo wir denn aktuell stehen bei der Digitalisierung der Verwaltung und welche Rolle hierbei vielleicht KI auch als Helfer spielen kann.
Im Gespräch.
Robin Meserosch ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort engagiert er sich unter anderem im Ausschuss für Digitales und ist Berichterstatter der SPD-Fraktion für die Verwaltungsdigitalisierung. Das ist spannend, deswegen haben wir ihn hier und sind sehr froh, dass er Zeit hat und heute zu Gast im Ohr am Netz ist, um mit uns darüber zu sprechen, wo wir denn eigentlich stehen in Deutschland in Sachen digitale Verwaltung und wie vielleicht künstliche Intelligenz uns da weiterhelfen kann oder zum Einsatz kommt. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Meserosch. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Herr Meserosch, welche Rolle sehen Sie für KI-gesteuerte Anwendungen in der digitalen Verwaltung?
Ganz einfach gesagt, das kann eine sehr große Rolle werden.
Mhm.
Ich freue mich auch drauf. In der Verwaltung haben wir ohnehin die Aufgabe, es hinzubekommen, wirklich den Staat am Laufen zu halten. Bis 2030 werden uns im öffentlichen Sektor 1 Million Leute fehlen.
Wow.
Dazu müssen wir digitaler werden, aber auch smart digital und da gehört KI dazu.
Mhm.
Ich will nur auch sagen, wir haben da noch andere Hausaufgaben. Es fehlt an grundsätzlicher Infrastruktur.
Ja.
Und ich bin überhaupt kein Skeptiker, deswegen will ich das vorab so klarstellen. Ich will nur auch sagen, wir sollten uns nicht von Begriffen, die schillern, ablenken lassen, erstmal das Grundsätzliche zu tun.
Ja, genau. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem, weil wenn man sagt irgendwie, ja, KI kann ja heute schon jeder einsetzen. Ich sage jetzt mal Sie, also nicht Sie persönlich, aber Ihre Menschen in der Verwaltung ja nicht ohne weiteres. Denn es gibt da ja schon auch ganz klare Datenschutzanforderungen zum Beispiel, die umgesetzt werden müssen. Also man agiert ja häufig mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger. Wird es den Einsatz von KI, also es wird es nicht unmöglich machen, aber deutlich verlangsamen oder erschweren? Oder wo sehen Sie da die großen Herausforderungen?
Ich will da erst allgemein antworten. Bei der Verwaltungsdigitalisierung höre ich immer wieder von Leuten, der Datenschutz in Deutschland, der hält das alles auf.
Mhm.
Und dem widerspreche ich in den meisten Fällen. Und ich sage das hier so offen, dieses der Datenschutz hält die Digitalisierung in Deutschland auf. Ich will nicht, dass das arrogant klingt, aber das höre ich gerade von Leuten, die nicht so genau wissen, was bei der Digitalisierung in Deutschland los ist. Es gibt die Fälle, da macht der Datenschutz Probleme, aber es gibt andere Fälle, und das ist die Mehrheit der Fälle, da haben wir andere Probleme. Meistens, dass die Struktur noch nicht da ist, die Infrastruktur, ganz verschiedene Sachen. Und ich will sagen, ich finde Datenschutz wichtig, gerade wenn es um wichtige Daten von uns allen geht. Und deswegen bin ich auch nicht dabei zu sagen, hier gibt's jetzt was Tolles Neues, lass mal den Datenschutz einfach wegschleifen. Aber ich bin auch der Meinung, Lösungen müssen funktionieren. Und dass wir schon gucken müssen, naja, wie kriegen wir die Sachen hin? Und dass wir da zumindest uns so ehrlich machen und Abwägung vornehmen. Wie viel Datenschutz, wie viel Leistung des Staates, was wollen wir da genau? Was die KI angeht, regulatorisch ist da noch einiges offen. Und da brauchen wir natürlich Regeln, damit KI funktioniert, aber gleichzeitig, dass die Daten von unseren Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land eben auch sicher sind.
Ja, also in Sachen KI ist für alle ja noch ganz viel offen, also nicht nur für die Verwaltung, auch für die Unternehmen und auch für die User. Ich meine, wir sind ja gerade dabei bei der Umsetzung des AI Acts und dann werden wir alle da so ein paar Leitplanken haben, die sie natürlich dann auch in der Verwaltung brauchen werden, ganz klar. Jetzt haben wir aber auch noch die Schwierigkeit, es geht natürlich auch immer um Security. Also es gibt viele, ich sag mal, Widrigkeiten, die wichtig sind, da stimme ich Ihnen absolut zu. Und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie verhindert. Wir dürfen auch nicht den Kopf in den Sand stecken, weil Sie haben es gesagt. Also uns allen auf der ganzen Welt gehen die Leute aus, Ihnen in der Verwaltung in den nächsten, naja, 5, 6 Jahren nochmal deutlich stärker. Das heißt, wir müssen da digital besser und schneller werden. Mit dem Online-Zugangsgesetz wurden ja nach langem Warten einige Verwaltungsdienstleistungen jetzt auch digitalisiert. Aber es zieht sich, es schleppt sich. Aus Ihrer Sicht, was verschleppt denn die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland?
Das sind mehrere Gründe. Deutschland hat einen recht komplexen Aufbau. Ich lasse es aber nicht als Ausrede gelten. Das muss trotzdem funktionieren. Und andere Länder haben es auch mit komplexen Strukturen geschafft, sich besser zu digitalisieren als Deutschland. Ich finde, bei der Sache gibt es viele Geburtsfehler. Am Anfang haben diese verschiedenen Ebenen, und ich will da auch niemand rauspicken, aus meiner Sicht zu sehr drauf bestanden, Dinge selber lösen zu wollen und zu wenig gesehen, wie viel Geld sie sparen können, wie viel besser die Ergebnisse sein können, wenn man zusammenarbeitet. Und da gab es eine Lernkurve. Ich will das, wie gesagt, nicht auf die Bundesländer schieben, aber zum Beispiel haben viele Bundesländer jetzt verstanden, naja, ein Verwaltungsportal, so wie man das manchmal so flapsig sagt, eine App für Deutschland, das ist schon irgendwie geiler, als wenn ich jetzt als Bundesland nochmal mein eigenes Länderportal habe.
Und dann vielleicht noch als Stadt noch mein Stadtportal und dann vielleicht noch mein Bürgeramtsportal. Dann wird man nämlich langsam wahnsinnig mit so vielen Apps auf dem Handy.
Genau. Und dieses Lernen hat uns viel Zeit und Geld gekostet, zu viel Zeit und Geld. Und was dann noch hinzukommt, dass Deutschland sich da eine sehr komische Reihenfolge gegeben hat. Wie viele habe ich mir das in Estland und Finnland angeschaut und in anderen Ländern. Und was da aus meiner Sicht funktioniert hat, dass man das sehr sinnvoll aufgebaut hat. Man hat sich erst um die grundsätzliche Infrastruktur gekümmert, dass Behörden Daten und Datenabfragen austauschen können. In Deutschland hieße das Registermodernisierung, in Estland X-Roads. Und die Esten haben das eben gemacht. Und in Deutschland haben wir das nicht gemacht, aber haben dann so tolle Ideen rausgehauen. Lass mal bis zu dem Datum X alle Verwaltungsleistungen digitalisieren, ohne vorher die Voraussetzungen geschaffen zu haben, dass wir die auf eine gute Art und Weise digitalisieren können.
Ja.
Und deswegen haben wir Gründe, warum die Sachen langsam gelaufen sind. Und wir haben Gründe dafür, warum die Sachen nicht gut gelaufen sind. Und während sie nicht gut liefen, haben ja auch die betroffenen Akteure gemerkt, soll das jetzt so sein? Und wenn man das Gefühl hat, geht es ja auch nicht gerade schneller.
Das soll jetzt diese Digitalisierung sein? Na toll. Genau. Nee, Spaß beiseite. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, Registermodernisierung, also vielleicht den ersten Schritt doch vor dem zweiten machen. Also man hat es verstanden, das ist gut. Die Frage ist, reicht das Verstehen, dass wir das umgesetzt kriegen bis 2028? Ist das realistisch? Weil unter uns, das ist jetzt auch nicht mehr so richtig doll lange hin, wenn wir jetzt in Anführungszeichen nochmal ganz unten an der Basis anfangen mit dieser Digitalisierungssache.
Ja. Also Verstehen ist die notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Das sehe ich genauso. Also ich will es auch nicht unter den Tisch fallen lassen. In Deutschland ist ja gedanklich bei vielen in Verantwortung schon viel passiert und das war absolut notwendig. Und erster Schritt, zweiter Schritt, ich versuche immer so ein Bild zu machen, wir haben Schritt 57, Schritt 68, Schritt 17. Da ist schon einiges und das fände ich auch verkehrt zu sagen, da gibt's nichts in Deutschland oder man sollte nochmal ganz von vorne anfangen. Das klingt irgendwie schön, aber verkennt, was schon alles da ist und wäre einfach keine gute Idee. Was wir brauchen, ist so ein Gesamtsystem, eben dass noch die Schritte 1, 2 und 3 aufgefüllt werden und so weiter. Und eben guter Wille allein reicht nicht. Ich hatte es ja vorher davon, dass wir eine komplexe Struktur haben. Der Vorschlag von meiner Fraktion und mir ist, dass wir eine Digitalisierungsagentur brauchen. Das meint nicht, dass wir jetzt nochmal ein neues Gremium einfach zu den vielen Gremien, Institutionen und Akteuren, die es eh schon in dem Feld gibt, dazuwerfen, sondern dass die Digitalisierungsagentur es schaffen muss, das besser unter einem Dach zu bündeln. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist so das fette Problem jetzt. Und das muss eben konkret heißen, dass da Sachen zusammengeführt werden, Sachen umgesetzt werden, Sachen gesteuert werden, dass dort auch jemand souverän Geld ausgeben kann, damit die Digitalisierung jetzt zügig Ergebnisse liefert und wir nicht Zeit verlieren, die wir nicht haben.
Lieber Herr Meserosch, Sie sind ein junger Mensch, Sie sind Politiker, aber auch Digitalisierungsfan und kennen sich gut aus. Sind Sie entspannt mit dem Blick in unsere gemeinsame Zukunft oder planen Sie sich schon, keine Ahnung, isländische Green Card zu besorgen?
Ich sehe meine Zukunft in Deutschland. Ganz so entspannt bin ich nicht, aber das setzt dann Motivation frei. Das besser zu machen. Also, um das ja auch ehrlich zu sagen, ich hatte es jetzt von Estland und Finnland und wo es deutlich besser läuft. Mir fallen aber auch viele, viele Länder auf der Welt ein, die da auch rumkrebsen und die USA ist aus deutscher Sicht gerne immer super toll. Die haben da auch richtige Probleme. Das hilft uns natürlich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass alles hinkriegen und Deutschland nicht. Ich finde, da kann man voneinander lernen. Deutschland hat jetzt viel gelernt. Ein paar Sachen hätte man vorher schon wissen können, aber so ist es.
Hätte Fahrradkette. So ist es halt. Aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Ne?
Wenn ich den Aspekt noch hinzufügen darf, wenn man es gescheit macht, kann das Tempo schon auch deutlich anziehen. Ich sehe das nicht so linear, dass es jetzt weitergeht und einfach mehr dazukommt, sondern dass wir zumindest tendenziell auch so exponentiell besser werden können. Beim Beispiel Registermodernisierung, da habe ich noch große Sorgen, aber wenn wir dann zu dem Schritt kommen, nicht Pilotprojekt nach Pilotprojekt zu machen, sondern parallel mehrere Register zu modernisieren, dann passiert da natürlich in kurzer Zeit viel. Das ist jetzt noch nicht so, aber da müssen wir hinkommen. Und wenn wir eben die Voraussetzung schaffen, besser werden in Deutschland Standards zu setzen, die Schnittstellen zu schaffen, dass der Bund die Basiskomponenten zur Verfügung stellt, dann kann unglaublich viel parallel passieren, was in den letzten Jahren nacheinander geschah. Und das motiviert mich schon und das macht mich ganz zuversichtlich, dass wir in Deutschland da auch noch Tempo gut machen können.
Also krempeln wir die Ärmel hoch, natürlich auch wir in der Wirtschaft und auch wir in der Gesellschaft. Und also ich würde sagen, exponentielles Wachstum super, mindestens aber sowas wie More Than Moore, oder darauf können wir uns bestimmt einigen. Also immer mindestens doppelt so viel wie im Vorjahr. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke an Robin Meserosch. Er ist Mitglied des Bundestages und im Digitalausschuss und Berichterstatter für das Thema Verwaltungsdigitalisierung der SPD. Noch hat er keine grauen Haare. Ich drücke ihm die Daumen, dass das bis dahin auch noch sehr, sehr lange dauert. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Vielen Dank.
Also auch wenn ich mir, genau wie du, Sidonie, im Vorfeld wenig Gedanken um sowas wie Schnittstellen, APIs und Ähnliches gemacht habe, war das eine sehr lehrreiche Folge für mich, weil, wie es immer so schön ist, ne, wenn wir im Vordergrund irgendwas benutzen, dann müssen wir entweder verstehen, was im Hintergrund passiert, das gilt ja grundsätzlich für den Einsatz jeder KI, oder zumindest wissen, dass die richtigen Leute dran sind, eben das im Hintergrund auch wirklich sinnvoll und sicher zu machen.
Ja, wir bleiben jedenfalls dran, natürlich am Thema KI und an seinen spannenden Use Cases. Egal, ob in der Medizin, im Verkehr, in der Verwaltung oder wo auch immer. Jetzt ist aber erstmal Schluss für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss Sven, macht's gut.
Tschüss Sidonie und wenn ihr da draußen noch mehr Interesse an API-Sicherheit habt, dann könnt ihr gerne noch an einem Webinar teilnehmen vom ECO und von F5, also F5 mit dem Titel Securing AI Applications. Da packen wir den Link einfach auch noch in die Shownotes. Also einfach, falls ihr nicht genug kriegen könnt von uns. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.